Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr das vor ein paar Wochen auch live verfolgt habt, die Konklave im Vatikan, also die Wahl des neuen Papstes, Leo des 14., die da stattgefunden hat vor einiger Zeit. Und ich habe das live verfolgt, weil ich fand das irgendwie höchst interessant, dieses Ereignis, das nur so einmal alle 10 bis 20 Jahre ungefähr stattfindet. Und genau darum habe ich das halt ein bisschen verfolgt. Auch im Vorfeld habe ich mich sogar ein bisschen informiert über die möglichen Kandidaten und wie die wahrscheinlich so ticken und wen ich denn auch als, ich meine, Nicht-Katholik logischerweise da am liebsten hätte, auch wenn das nicht so sehr entscheidend für mich ist. Und tatsächlich habe ich ganz zufällig den letzten Wahlgang, also da, wo er denn tatsächlich gewählt wurde, genau da habe ich live im Fernsehen zugeguckt. Und dabei was beobachtet, was mich wirklich begeistert hat. Und zwar, während die Kardinäle so in die Sixtinische Kapelle eingezogen sind, da haben sie die ganze Zeit gesungen dabei. Und immer die gleiche Melodie haben sie gesungen und der Text hat sich auch fast wiederholt. Da haben sie so Zeilen gesungen wie Sancte Silvestre, ora pro nobis, Sancte Martine, ora pro nobis, Sancta Maria, ora pro nobis. Also auf Deutsch, heiliger Silvester, bete für uns. Heiliger Martin, bete für uns. Oder heilige Maria, bete für uns. Und 10 Minuten lang haben sie immer wieder neue Namen von Heiligen angerufen, dass sie für die Kardinäle im Konklave beten mögen. Und das hat mich irgendwie tief beeindruckt, nicht etwa, weil ich diese Theologie teilen würde, dass man, also dass es sinnvoll ist, längst Verstorbene um Gebet zu bitten, sondern weil ich dieses Anliegen dahinter zutiefst teile und unterstütze und schön finde. Ich finde es einfach richtig und schön, dass die Kardinäle diese wichtige Versammlung damit beginnen, um Gebet zu bitten. Damit sie sich sicher sein können, dass jede Sekunde, die sie dort hinter verschlossenen Türen verbringen, durch Gebet getragen und begleitet wird. Irgendwann wurden dann alle Nicht-Kardinäle aus der Kapelle rausgeschmissen, die Türen wurden verschlossen und die Kameras der Live-Übertragung auf den berühmten Schornstein gerichtet. Für mich war das dann auch ein bisschen weniger interessant, war ja irgendwie nur ein Bild von so einem Schornstein. Also habe ich so die Übertragung so auf meinem Rechner so in eine Ecke von meinem zweiten Bildschirm geschoben und nebenbei halt weitergearbeitet. Und irgendwann zwischendurch denke ich mir so, ja, ich könnte ja auch für die Kardinäle bitten und beten, dass sie eine sinnvolle Entscheidung, eine gute Entscheidung treffen und den Richtigen zu ihrem Oberhaupt wählen. Ich fange dann also an, dafür zu beten, dass Gott die Kardinäle mit Weisheit ausstattet, dass sie den Richtigen zum neuen Papst wählen. Und dann, ich habe kaum ein paar Sätze gesprochen und gebetet, steigt auf einmal der weiße Rauch auf und aus dem Schornstein. Es gibt einen neuen Papst, also bin ich ja quasi gezwungen, mein Gebet in Echtzeit zu verändern. Dann brauche ich auch nicht mehr für die Kardinäle bitten, sondern ich fange dann quasi sofort an, für diesen Mann, dessen Namen wir da noch nicht kannten, zu beten, dass er sein Amt gut ausfüllen kann. Und irgendwie fand ich das ganz cool, auch so als Baptist genau sofort diese Chance gehabt zu haben, für den neuen Papst zu beten. Heute ist Rogate. So heißt dieser Sonntag im Kirchenjahr. Rogate heißt auf Deutsch bittet oder betet. Und genau darum soll es uns heute gehen, um das Gebet. Und dazu habe ich euch als Text, der auch in der Perikopenordnung für heute vorgegeben ist, einen Abschnitt aus Johannes 16 mitgebracht. Ich lese die Verse 23b bis 28 aus dem Johannesevangelium Kapitel 16. Amen, Amen, das sage ich euch. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr in meinem Namen um nichts gebeten. Bittet und ihr werdet es bekommen. Dann wird die Freude euch ganz und gar erfüllen. Ich habe euch das alles in rätselhaften Worten gesagt. Es kommt die Stunde, wenn ich nicht mehr in rätselhaften Worten zu euch reden werde. Dann werde ich zu euch offen und unverhüllt vom Vater reden. An dem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich liebt und weil ihr glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Vom Vater her bin ich in die Welt gekommen. Jetzt verlasse ich die Welt wieder und kehre zum Vater zurück. Wenn man über das Gebet redet, dann kommen da eine ganze Menge Themen und Fragen auf. Denn ich glaube, im Leben als Christin oder Christ begleitet einen das Gebet ja auf irgendeine Art und Weise die ganze Zeit. Bei vielen von uns wird der Umgang mit dem Gebet über die Jahre hinweg auch immer mal wieder anders aussehen. Wir erleben Momente der Erhörung, aber auch der Nichterhörung. Vielleicht auch Durststrecken, in denen die Motivation zum eigenen Gebet vielleicht sogar fehlt. Und dann gibt es vielleicht und hoffentlich auch Phasen, in denen man vom Gebet gar nicht genug bekommen kann. Sowas kennen bestimmt viele von euch. Und all das gehört zum Glaubensleben einfach dazu. Heute, weil dieser Gottesdienst ja keine 3-4 Stunden gehen kann oder ein paar Tage wie das Konklave, muss ich mich ein bisschen einschränken, wenn es um das Gebet geht und die Themen, die dabei aufkommen können. Und darum möchte ich mich heute auf die Frage konzentrieren, was das Gebet für uns denn eigentlich ist und was es uns bedeutet. Jesus ermutigt in diesem Text seine Jüngerinnen und Jünger zum Gebet. Er sagt ihnen quasi, dass sie jetzt, wo Jesus sie bald verlassen wird, ja, selbst für ihre Beziehung zu Gott zuständig sind. Jetzt gerade betet Jesus noch für sie zum Vater, aber schon bald können und sollen sie das alleine tun. Tatsächlich folgt auch ziemlich direkt auf den Predigtext in Kapitel 17 das sogenannte hohepriesterliche Gebet, also dieses Kapitel, in dem Jesus nochmal ein letztes Mal für seine Jünger betet und er dafür bittet, dass sie eins sein sollen. Und direkt darauf folgt dann auch schon die Passionsgeschichte und die Ankündigung seines Todes und der Auferstehung bewahrheitet sich. Was ich an unserem Predigtext heute ganz besonders wichtig finde, ist diese Begründung, warum denn jetzt die Jünger zum Vater beten sollen. Jesus sagt, an dem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich liebt und weil ihr glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Es geht also um die Liebe, weil der Vater euch liebt, weil Gott uns liebt, sollen wir beten. Ich glaube, genau darin liegt der Hauptgrund für das Gebet. In unseren Köpfen setzen wir, glaube ich, Beten ganz häufig, so wie auch die Vokabeln das tun, reden heute von Bitten und Beten, da setzen wir in unserem Kopf ganz häufig das Gebet mit Bitten gleich. Wir beten für etwas oder für jemanden, für unsere Anliegen und unsere Wünsche. Wir beten, bitte mach, bitte gib, bitte schenk. Und damit liegen wir auch gar nicht falsch. Aber ich glaube, dass Gebet schon mehr als einfach nur Bitte ist. Denn, und das ist ein Satz, den ich schon aus meinen eigenen Jungscherzeiten kenne, Gott ist ja eben kein Wunschautomat. Vielleicht habt ihr genau das auch schon so gehört. Und natürlich kennt Gott auch schon selbst jeden Wunsch und jedes Anliegen und jede Bitte, die sich in unserem Herzen befindet, noch ehe wir sie selbst kennen können. Also eigentlich, wenn es nur um die Bitte gehen würde, bräuchte es das Gebet ja gar nicht. Denn Gott kennt das alles schon. Und doch sollen und wollen wir beten und wir sollen auch bitten. Das ist auch das, was Rogate ja eigentlich bedeutet. Sigrid hatte das ja schon gesagt. Wenn man nämlich ins Lateinwörterbuch guckt, und ich habe das für diese Predigt tatsächlich gemacht, dann steht da unter der Wurzel rogare als erste Bedeutung fragen und als zweite Hauptbedeutung bitten. Von beten steht da nicht so viel drin. Das Bitten gehört also unbedingt dazu. Jesus spricht im Predigtext ja auch vom Bitten. Auch wenn es, zumindest einer gewissen Logik entsprechend, vielleicht gar nicht nötig wäre. Aber warum? Warum ist es doch nötig? Weil der Vater uns liebt. Das ist meine Hauptthese für heute, dass Gebet ein Ausdruck dieser Liebesbeziehung ist, die zwischen Gott und uns herrschen soll. Ein Ausdruck von Beziehung, ganz egal wofür man betet, ob man bittet, ob man dankt, ob man lobt oder klagt oder Gott auch einfach nur erzählt, wie der Tag heute so gelaufen ist. Ist Gebet immer ein Ausdruck von Beziehung? Gebet ist Gespräch mit Gott, ist Kommunikation. Im Gebet begeben wir uns in Gottes Gegenwart, beziehungsweise eigentlich, das ist falsch, wir begeben uns nicht in Gottes Gegenwart, denn Gott ist gegenwärtig, er ist da. Im Gebet richten wir nur unseren Blick auf die Gegenwart Gottes. Denn wir müssen ja nicht erst zu dem hinlaufen, der schon längst da ist. Und im Gebet machen wir uns das bewusst. In den letzten Jahren sind es gerade irgendwie so zwei Themen des Glaubens, zwei theologische Themen, die mir besonders wichtig geworden sind. Das ist einmal das kommende Reich Gottes und zweitens die Beziehung. Die Beziehung, die in allem steckt, die in all den Dingen steckt, von denen wir hören, die wir lesen, die wir tun als Christinnen und Christen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott ein Gott der Beziehung ist, der auch genau den Menschen zu diesem Zweck geschaffen hat, um Beziehung mit ihm zu haben. Beziehung mit Gott, mit ihm und auch Beziehung mit anderen. Das merken wir, glaube ich, auch an uns selbst, dass es eine menschliche Konstante ist, dass wir ein Bedürfnis nach Beziehung haben, nach Gemeinschaft mit anderen Menschen. Das sieht bei jedem Menschen anders aus und auch nicht jeder Mensch hat das Bedürfnis zum Beispiel nach einer romantischen Beziehung. Aber schon auf den ersten Seiten der Bibel stellt Gott fest, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch alleine ist. Und Beziehungen müssen gepflegt werden. Das ist bei Freundschaften so, die schnell einschlafen können, wenn man sich auseinanderlebt und vielleicht kaum noch Kontakt hat über Jahre. Und selbst in der Familie, was ja eigentlich eine ziemlich festgelegte und feste Beziehung ist, die man gar nicht mal so leicht aufkündigen kann, ist es so, dass es in vielen Familien ja doch Mitglieder gibt, zu denen man vielleicht kaum oder gar keinen Kontakt mehr hat. Wenn wir es aber mit unseren Freundschaften, unseren Beziehungen, unserer Familie ernst meinen, dann muss man diese Beziehungen pflegen, indem man Zeit, Kraft, manchmal vielleicht auch Geld investiert und die Nähe des anderen sucht. Und das Gleiche gilt genauso auch für unsere Beziehung mit Gott, die er sich so sehr wünscht. Hier kann es natürlich nicht passieren, dass man sich gegenseitig aus den Augen verliert, weil man sich auseinanderlebt. Ja, Gott verliert uns nicht aus den Augen, er lebt sich nicht von uns auseinander. Aber wir können ihn aus den Augen verlieren, wenn wir die Beziehung mit ihm nicht pflegen. Und Gebet ist unser Mittel, dass genau das nicht passiert. Gebet ist gelebte Beziehungspflege mit Gott. Dadurch, dass wir zeigen, dass wir es ernst mit Gott meinen, dass wir bereit dazu sind, Zeit zu investieren, um sie mit ihm zu verbringen. Und egal, welche Gefühle wir in unseren Gebeten ausdrücken, egal, ob das Dankbarkeit, Verzweiflung oder Wut ist, haben wir mit dem Gebet die Möglichkeit, Gott zu zeigen, welche Dinge uns wichtig sind und was wir wirklich ernst meinen. Aber wir beten ja nicht nur in unserem stillen Kämmerchen für uns. Ich denke mal, für viele von uns nehmen auch die Gebete im Gottesdienst oder in anderen Gruppen einen gar nicht mal so unerheblichen Anteil an unserem persönlichen Gebetsleben ein. Und das ist auch gut so. Es ist zwar so, dass sich gerade in den Freikirchen und im Evangelikalismus so ein bisschen diese Position eingeschlichen hat, dass allein die persönliche Beziehung zu Gott entscheidend ist für das Leben als Christ. Das ist nicht ganz falsch, natürlich nicht, aber was dabei zu kurz kommt, bei dieser Meinung, ist der enorme Wert von Gemeinschaft im Glaubensleben. Wir sind als Christinnen und Christen nun einmal nicht auf uns allein gestellt. Und wir sind auch nicht allein unterwegs. Wenn das so wäre, dann bräuchten wir keine Gemeinde, keine gemeinsamen Gottesdienste und zu Hause beten und Bibel lesen würde völlig ausreichen. Das ist aber nicht so und auch das zu behaupten wäre auch nicht biblisch. Denn in der ganzen Bibel richtet Gott seinen Blick eben nicht nur auf Einzelpersonen, sondern immer auf immer größer werdende Gruppen. Er schließt seinen Bund mit Abraham und schließt dabei seine gesamte Sippschaft mit ein. Nicht mit Mose schließt Gott einen Bund, sondern mit dem ganzen Volk am Sinai. Jesus hatte nicht nur einen Jünger, sondern war immer mit einer ganzen Gruppe unterwegs, die schließlich in die ganze Welt ausgezogen sind, um alle Menschen in diese Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Und so zieht sich der Gedanke der Gemeinschaft durch die ganze Bibel. Für uns heißt das, dass es auch im Gebet nicht nur um Gott und mich geht, denn wir beten ja eben nicht nur für uns, sondern auch für andere. Und so wird auch hier das Gebet also ein Ausdruck unserer Ernsthaftigkeit. Den Begriff habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt, dass wir es ernst miteinander und ernst mit Gott meinen. Wenn wir miteinander und auch füreinander beten, dann sagen wir damit aus, dass wir einander wichtig sind, dass wir Anteil aneinander haben wollen. Wenn du mich darum bittest, für dich zu beten, und ich tue das, dann zeige ich genau das damit. Ich mache dein Anliegen, das, was dir wichtig ist, zu meinem Anliegen, das mir wichtig ist, wenn wir das ernst tun. Was dir wichtig ist, wird mir wichtig. Denn im Gebet sprechen wir genau die Dinge aus, die uns wichtig sind. Wenn wir miteinander beten, sei es in einer Gebetsgemeinschaft oder beim Vaterunser, dann sagen wir dabei so viel über uns aus, über uns als Gemeinschaft. Wir bekennen dabei, dass wir zusammengehören, dass wir an denselben Gott glauben. Wenn wir zusammen beten, dann sage ich zu dir, mein Bruder, und zu dir, meine Schwester. Egal, wie ich vielleicht sonst zu dir stehe, bekennen wir im gemeinsamen Gebet das Anliegen, für das Jesus im hohepriesterlichen Gebet schon gebetet hat, dass wir eins sind. Eine gute Freundin von mir hat mal gesagt, dass nur eine betende Gemeinde auch eine lebendige Gemeinde ist. Und dieser Satz ist bei mir definitiv stecken geblieben. Und ich kann dem nur zustimmen. Wir könnten so viele Aktionen machen und 1000 Leute in unsere Veranstaltung kriegen. Aber wenn wir nicht im Gottesdienst miteinander und in Gruppen oder auch für uns zu Hause füreinander im Gebet einstehen, dann könnte man uns wohl kaum Gemeinde nennen. Darum will ich euch heute darum bitten, lasst uns eine lebendige Gemeinde sein, mit einem lebendigen Gebetsleben. Betet für und miteinander als Ausdruck dafür, dass wir zusammengehören. Wir werden gleich auch noch die Gelegenheit dazu bekommen. Zeigt, dass ihr es ernst meint, mit Gott und mit Gemeinde, indem ihr betet. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Betet für die Gemeinde, dass sie sich gut und nach Gottes Willen entsprechend entwickelt. Betet für uns als Gemeindeleitung, dass wir sie gut leiten. Und genauso wie die Kardinäle vor dem Konklave die Heiligen angerufen haben, damit ihre Wahl von Gebet getragen wird, rufe ich euch an, ihr Heiligen, die ihr euch bestimmt nicht immer heilig fühlt. Orate pro nobis, betet für uns, betet füreinander, pflegt eure Beziehung zu Gott und zu den Menschen. Amen.